SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. August 2004. Edvard Munchs bekanntestes Gemälde, Der Schrei, wird gestohlen.
Früher kamen Diebe bei Nacht ins Museum. Ein Kunstraub war etwas für kluge Köpfe, die Kameras und Bewegungsmelder austricksen mussten. Anders beim Raub des berühmten Gemäldes Der Schrei. Da kommen die Täter pünktlich um 11, als das Museum öffnet. Der Kunsthistoriker Nils Olsen.
Man muss sich das so vorstellen, das Munch-Museum liegt wirklich in einem dicht besiedelten Wohngebiet, also das alte Munch-Museum. Und natürlich hat es niemand erwartet und genau das haben die Täter ja auch mit einkalkuliert.
Es ist ein Sonntagmorgen im August, als die beiden bewaffneten Männer in den Saal des Osloer Museums stürmen, in dem der Schrei und die Madonna von Edvard Munch hängen. Die Besucher, Touristen, die sich darauf gefreut hatten, zwei Meisterwerke im Original zu sehen, finden sich in einem Albtraum wieder. Sie werden mit vorgehaltener Waffe zu Boden gezwungen.
Also die Werke wurden wirklich von der Wand gerissen.
Beide Werke, die Madonna und der Schrei, hängen gleich im ersten Saal, 30 Meter vom Eingang entfernt, um sie im Fall eines Brandes schnell retten zu können. Die Diebe haben also leichtes Spiel, nutzen den Schrecken der Besucher und Saalwächter aus und können auch ungehindert wieder zurück zu ihrem Fluchtauto laufen. Die millionenschwere Beute unterm Arm.
Der eine Täter hat eben das Bild auch nochmal wieder verloren und dann wieder aufgegriffen. Und all das schadet natürlich solch empfindlichen Gemälden äußerst stark.
Wenige Stunden später findet die Polizei einen kaputten Bilderrahmen und das Fluchtauto. Von den Tätern keine Spur, aber jede Menge Fragen. Warum stahlen sie zwei so berühmte Gemälde? Verkaufen lassen sich solche Werke nicht. Einzig Lösegeld kann man damit erpressen. Aber für was oder für wen? Der Schrei von Edvard Munch ist eines der berühmtesten Gemälde der Welt.
Es ist um 1910 entstanden und zeigt eine kahlköpfige Figur, die sich die Ohren zuhält und zu schreien scheint.
Wir sehen nicht, ob es ein Mann, eine Frau, ein Kind, eine ältere Person ist. Es ist einfach das menschliche Wesen schlechthin in völlig verzweifelter Angst oder völlig ekstatischer Angst.
Diese Hauptfigur im Vordergrund des Bildes steht auf einem Steg.
Man kann es auch Rutschbahn fast nennen, weil letztendlich im Schrei ist es ja wirklich fast wie so eine Rutschbahn, die einem entgegenkommt.
Weiter oben am Ende des Stegs sehen wir zwei andere Menschen. Sie scheinen den Schrei nicht zu hören und blicken auf zwei Segelboote im Fjord. Das Gesicht der schreienden Figur wiederum ist uns zugewandt. Es spiegelt blankes Entsetzen wider.
Das Ganze wird natürlich noch verstärkt durch den roten Himmel mit dieser sehr schön komponierten Welle, die sozusagen aus der Bildunterkante entsteht, weil die Figur ist ja quasi wie so ein Fragezeichen, kommt die da ja rausgewachsen, die hat ja keine Beine. Und dann setzt sich aber diese Wellenform jenseits des Kopfes eben im Fjord fort. Und dann schließt diese Welle wiederum an die Berge an, die Hintergrund bilden und endet dann in diesem blutroten, orangenen Wellenhimmel.
Durch die Wellenstruktur, die Edvard Munch mit dicken Pinselstrichen malt, verschmilzt die schreiende Person mit der bedrohlichen Natur im Hintergrund. Der aus Oldenburg stammende Kunsthistoriker Nils Olsen, der das Kunstmuseum im norwegischen Lillehammer leitet.
Auf jeden Fall versetzt es uns in eine ganz extreme Situation, wo plötzlich im Kopf sehr viel passiert. Wir müssen irgendwie diese Figur entweder in den Arm nehmen oder trösten oder fragen, wie kann ich dir helfen? All das sind ja Grunderlebnisse, die wir alle schon erlebt haben und die uns auch sehr schockieren.
Der Norweger Edvard Munch hat insgesamt 4 Versionen des Schreis gemalt. Die erste farbige stammt aus dem Jahr 1893. Die Variante, die 2004 gestohlen wird, ist wahrscheinlich um 1910 entstanden.
Und dann hat er aber auch Lithografien gemacht und er hat noch 2 Pastellversionen gemacht. Die eine wurde ja 2012 bei Sotheby's für ungefähr 120 Millionen Dollar verkauft. Das ist also ganz normal für ihn. Also zum Teil macht er es einfach, um Dinge nochmal wieder zu schaffen.
Um ein Motiv weiter zu verbessern, zu intensivieren.
Sein ganzes Werk kann man im Grunde wie so ein großes Netz sich vorstellen. Ihm kommt es gar nicht so darauf an, jeden Tag ein völlig neues Thema zu erfinden, sondern er nimmt wieder Figuren rein, die er vorher schon mal erfunden hat und arbeitet sozusagen mit so einem eigenen Vokabular.
Edvard Munch, der im Dezember 1863 im Südosten Norwegens geboren wird, erarbeitet sich die Themen seiner Bilder meist schreibend. Ohne seine Notizbücher geht gar nichts. Alles, was ihn inspiriert, hält er in ersten Ideen fest. Er fertigt Zeichnungen an, feilt wieder am dazugehörigen Text, den er wie ein Schriftsteller immer wieder überarbeitet, durchkämmt. Über 10.000 Seiten Text sind deshalb von Munch erhalten. Auch der Schrei hat eine lange Entstehungsgeschichte.
Das allererste, was man so findet, ist dieser merkwürdige Steg. Und dieses Geländer mit den zwei Männern, die da stehen, das taucht schon 4 Jahre vorher auf. Und das ist wahrscheinlich einfach eine mehr oder weniger beiläufige Zeichnung gewesen.
Als Vorstufe für den Schrei gilt das Gemälde Verzweiflung, das 1892, ein Jahr vor der ersten Version des Schreis, entsteht.
Das Bild Verzweiflung enthält bereits wesentliche Elemente des Schreis. Den Steg, die beiden Personen am Ende des Stegs, den Oslofjord mit Schiffen. Nur die Figur am unteren rechten Bildrand ist anders. Wir sehen einen Mann im Profil, über ihm der orange-rote Himmel. Das restliche Bild ist in Blautönen gehalten. Schreien tut noch niemand. Wobei, vielleicht schreit die Person auf dem berühmten Bild ja auch gar nicht, sondern reagiert nur mit weit geöffnetem Mund auf etwas sehr Bedrohliches.
Die Idee zu diesem Bildmotiv, das mit dem Gemälde Der Schrei dann seine Vollendung findet, hat Edvard Munch während eines Spaziergangs am Oslofjord. In seinem Skizzenbuch notiert er im Januar 1892:
Ich ging den Weg entlang mit 2 Freunden. Die Sonne ging unter, der Himmel wurde plötzlich blutig rot. Ich fühlte einen Hauch von Wehmut. Ich lehnte mich an den Zaun, todmüde. Ich sah hinüber, die flammenden Wolken wie Blut und Schwert, den blauschwarzen Fjord und die Stadt. Meine Freunde gingen weiter. Ich stand da, zitternd vor Angst, und ich fühlte etwas wie einen großen, unendlichen Schrei durch die Natur.
Man könnte sich fragen, wie verzweifelt muss Edvard Munch selbst gewesen sein, um ein Bild von solcher Intensität schaffen zu können. Gründe hätte er genug. Als Munch 5 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter an Tuberkulose. Auch seine ältere Schwester Sophie ist Opfer der Schwindsucht. Edvards jüngere Schwester Laura leidet an Depressionen. Sein Bruder Andreas stirbt als junger Mann. Auf der Rückseite der ersten Version befindet sich eine Notiz.
Kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein.
Wer es wirklich raufgeschrieben hat, weiß man natürlich auch nicht. Das sind alles diese schönen Rätsel auch, die da sind. Da sollte man sehr vorsichtig sein und immer auch unterscheiden zwischen wirklich dem Menschen Munch und dem Selbstinszenierer Munch, der das eben auch sehr geschickt ausgespielt hat.
Der Norweger weiß, wie er sich in Szene setzen muss, sein Image pflegt. Munchs Ruf als unangepasster Maler abgründiger Themen begründet sich gleich zu Beginn seiner Karriere. Mit einer Ausstellung 1892 in Berlin, die die Kunstwelt erschüttert.
Der Schrei war nicht dabei, aber ähnliche Bilder wie die Asche, Madonna und so weiter. Also Bilder, wo es um Sexualität ging, wo nackte Körperspannung zwischen den Geschlechtern an den Wänden dann plötzlich hängen. Und das gab natürlich einen riesigen Skandal.
Den bis dahin größten Skandal in der deutschen Kunstszene. Die Munch-Ausstellung wird nach 1 Woche geschlossen. Nur wenige Kulturschaffende begreifen, dass sich etwas Neues in der Malerei Bahn brechen will. Die Moderne steht vor der Tür. Mutige Museumsdirektoren aus dem Rheinland erkennen das und fragen Munch, ob er nicht bei ihnen ausstellen wolle. Aber gern, die Bilder finden Zuspruch. Auch Berlin öffnet sich nach dem Skandal den neuen Strömungen in der Kunst. Munch bleibt deshalb einige Jahre in Deutschland, bevor er 1896 nach Paris geht. Um die Jahrhundertwende lernt der gefeierte Maler Tulla Larsen kennen.
Sie ist eine sehr selbstbewusste Frau gewesen, finanziell unabhängig.
Die beiden verbindet eine zerstörerische Hassliebe. Munch ist im Zwiespalt. Einerseits möchte er sich in den Strudel dieser aufreibenden Beziehung werfen, andererseits braucht er alle Kraft für sein künstlerisches Schaffen. Ein Streit, bei dem ein Schuss fällt, beendet diese Amour-Fou. Die Kugel eines Revolvers verletzt Munk an der linken Hand.
Diese Tulalasan, die inszeniert er geradezu als die Verkörperung des Teufels nachher, als die Beziehung dann kaputt gegangen ist. Und das muss also eine sehr starke Liebe gewesen sein. Aber er hat dann ganz stolz immer das Röntgenbild mit der Patrone in seinem Finger irgendwie mit sich rumgetragen. Also diese verletzte männliche Stolz, der spielt eine große Rolle.
Diese Liebesbeziehung hinterlässt Spuren. Munk gerät aus dem Gleichgewicht, beginnt zu trinken. Mit Ende 40 bricht er schließlich zusammen, weist sich selbst in eine Kopenhagener Klinik ein, um wieder auf die Beine zu kommen.
Nach 1910, als er dann auch mit Hilfe von Freunden geheilt von dieser Alkoholsucht in seine Heimat zurückkommt, dann beginnt ein ganz anderer Abschnitt. Er kauft sich einen Bauernhof, er lebt quasi auf dem Lande, nicht mehr in Berlin oder Paris wie in den Jahrzehnten davor und isoliert sich auch in gewisser Weise.
Edvard Munks Haus steht in dem Badeort Osgårdstrand am malerischen Oslofjord. Dort in selbstgewählter Einsamkeit widmet er sich ganz seiner Kunst. In dieser Zeit entsteht wahrscheinlich die Version des Schreis, die heute vor 20 Jahren so spektakulär geraubt wird.
Mit dem Bild der Schrei wurde der Expressionismus geboren.
Ordnet der österreichische Maler und Zeitgenosse Munks, Oskar Kokoschka, das Gemälde ein. Der Expressionismus erreicht im frühen 20. Jahrhundert seinen Höhepunkt. Krieg, Apokalypse, Angst, Rausch, schnell wachsende Großstädte und Verfall beschäftigen die expressionistischen Künstler. Es gilt, weg vom Naturalismus, dem realitätsgetreuen Abbilden der sichtbaren Welt, hin zum inneren Erleben, das sich in der Außenwelt spiegelt. So wie Munks Schrei das auf meisterhafte Weise tut. Oslo, April 2005. Vom Schrei und der Madonna fehlt noch immer jede Spur. Fassen kann die Polizei den Mann, der das Fluchtauto bei dem Raub 2004 gefahren hatte. Es folgen weitere Festnahmen. Als Drahtzieher gilt David Toska, eine norwegische Unterweltgröße. Es stellt sich heraus, dass der Raub des Schreis und der Madonna mit einem anderen spektakulären Verbrechen in Beziehung steht.
Es war im Grunde geplant, einen anderen Raub eines Geldtransporters, auch in Norwegen, wo eben viele Millionen Kronen gestohlen wurden, sozusagen die Aufmerksamkeit auf einen neuen Raub zu lenken und dadurch eben Ressourcen von den Ermittlungen dieses sogenannten NOKAS-Raubes, also das ist so eine Geldtransportgesellschaft, eben abzulenken.
Dieser NOKAS-Raub, bei dem ein Polizist erschossen wird, war nur wenige Monate vor dem Raub des Schreis passiert. Die drei Täter, die am Diebstahl des Schreis und der Madonna beteiligt waren, werden zu Haftstrafen zwischen 4 und 7 Jahren verurteilt. David Toska sitzt zu der Zeit schon seine Strafe von 19 Jahren für den Raub des Geldtransporters ab. Es heißt auch, Toska habe mit dem Raub der Bilder eine Verkürzung seiner Haft erpressen wollen. Die Bilder kann die Polizei erst 2 Jahre nach dem Raub sicherstellen. Der Schrei, den Munk auf Pappe gemalt hatte, ist in keinem guten Zustand. Der Kunsthistoriker Nils Olsen:
Es gab Kratzer und Risse, es gab Feuchtigkeitsschäden, es gab starke Farbverluste. Also daran sieht man eben, dass es völlig unprofessionell gelagert war. Es soll auch einfach aufgerollt gewesen sein in irgendeiner Besenkammer.
2 Jahre dauert die Restaurierung des Schreis. 2008 kann das berühmte Bild erstmals wieder ausgestellt werden. Heute hängt es im neuen Munch-Museum in Oslo. Das Gemälde wird immer nur für einige Minuten gezeigt. Dann verschwindet es hinter einer Wand, weil das Bild äußerst lichtempfindlich ist und aus Sicherheitsgründen. Der Raub des Schreis hat ein Umdenken in Sachen Sicherheitskonzept in Museen bewirkt.
Dass es eher Richtung Flugplatzsicherung geht, dass Rucksäcke durchleuchtet werden oder man gar keine Taschen, Jacken reinnehmen darf. Das ist ja alles sehr schade, weil das Museum ist ja eigentlich ein höchst öffentlicher Ort, der allen gehören sollte, der allen zugänglich sein sollte.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klaasen an den 22. August 2004, als Edvard Munks bekanntestes Gemälde Der Schrei gestohlen wurde. Zeitzeichen morgen über den israelischen Schriftsteller und Satiriker Ephraim Kishon.